Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich und freue mich auf ein Gespräch mit einer jungen Winzerin, Angelina Kappler. Sie ist uns von zu Hause zugeschaltet in Weinsheim an der Nahe. Schönen guten Morgen, Frau Kappler, und willkommen.
Ja, hallo, ich freue mich total, heute hier zu sein.
Weinsheim, nicht Weinheim, habe ich gelernt.
Wird das
oft verwechselt?
Ja, also die Leute, dieses S ist tatsächlich was den Leuten oft entfällt. Es wird oft verwechselt. Weinsheim ist ja auch nicht sonderlich groß.
Wir haben so Mitte November. Wie weit sind Sie? Sind Sie durch mit der Lese?
Oh ja, schon länger tatsächlich. Das war dieses Jahr ein sogenannter Turbo-Herbst. Wir haben innerhalb von 2 Wochen alles gelesen.
Oh je, das klingt nach ganz viel Arbeit. Frau Kappler, Sie sind sogar ehemalige Weinkönigin. Sie amtierten 2019 bis 20. Wie spricht man eine Weinkönigin eigentlich an?
Ach, normalerweise eigentlich beim Vornamen, aber natürlich das Amt der deutschen Weinkönigin. Auch wenn man dann nicht mehr im Amt ist, irgendwie bleibt man es doch für immer.
Aber ich muss nicht sagen, Ihre Majestät Angelina AD.
Nein.
Auf keinen Fall. Wir bleiben bei Frau Kappler.
Ja, definitiv.
Okay. Alle Landwirte ernten, die Winzer aber, die lesen. Unser Gast, die Winzerin Angelina Kappler, hat das selbst alles gar nicht von Kindheit an gelernt, denn sie stammt zwar aus dem Badischen, aber Winzerin, das ist ihr Zweitberuf, ein Herzensding in mehrfacher Hinsicht. Darüber werden wir noch ganz viel reden. Frau Kappler, erstmal, warum finden Sie Winzerin denn so einen tollen Beruf?
Also das ist natürlich ein Beruf, der unglaublich vielseitig ist. Also ich kann mir eigentlich gar keinen spannenderen Beruf vorstellen. Man ist sowohl draußen in den Weinbergen, arbeitet mit der Natur, man ist aber auch drin, arbeitet im Keller, man arbeitet mit den Kunden, man ist im Büro. Also jeder Tag ist eigentlich immer ein anderer und es wird einem nie langweilig.
Mhm. Sie waren Ernährungswissenschaftlerin, so richtig mit Studienabschluss. Mhm. Ist ja auch nicht schlecht. Dann kam die Liebe erst zum Mann oder erst zum Wein?
Erst zum Mann, würde ich behaupten. Genau, ich habe meinen Mann im Studium kennengelernt und wir sind dann nach dem Studium an die Nahe gezogen und dort habe ich dann eigentlich so meine Liebe zum Wein entdeckt.
Mhm. Heute helfen Sie kräftig mit auf dem Weingut Ihres Schwiegeronkels, wenn ich das richtig auseinandergepuzzelt habe, Ihres Schwiegeronkels an der Nahe. Frau Kappler, wann hat das so sehr Klick gemacht, dass Sie nochmal eine richtige Ausbildung gemacht haben? Sie haben ja das Winzern auf 2 Weingütern ganz seriös von der Pike auf nochmal gelernt mit Mitte 20. Gab es einen Moment, wo das Klick gemacht hat?
Ja, absolut. Also man muss dazu sagen, ich bin auf das Thema Wein gekommen, weil jemand die Idee hatte, ich soll doch Weinkönigin werden. Und für das Amt braucht man ja sehr viel Fachwissen. Das heißt, ich habe mich 1 Jahr lang darauf vorbereitet, eben in dem besagten Weingut meines Schwiegeronkels. Und da gab es einen Moment ganz früh morgens im Weinberg, da ist gerade die Sonne aufgegangen und es war wunderbar friedlich und so wunderschön. Und da dachte ich mir, das will ich für immer machen.
Und warum, sagt jemand zu einer Ernährungswissenschaftlerin, die bei dem Onkel ihres Freundes im Weinberg hilft, werd doch Weinkönigin? Finde ich seltsam. Oder war das eine Schnapsidee?
Ja, das war, also da waren damals, das war 2017, auf der Weinsheimer Kerb. Also das ist ein ganz tolles Fest, das wir da einmal im Jahr feiern. Und da waren wir einfach so untereinander im Gespräch und da hat eine gute Bekannte von mir gemeint, ich könnte doch so wahnsinnig viel reden und ich hätte so viel Begeisterung, das wäre doch was für mich. Und ich habe dann aus Spaß erstmal gesagt, ja, wieso eigentlich nicht? Und die haben das dann aber alles sehr ernst gemeint. Und ich habe dann damals, 2017 bin ich zur Wahl der damals noch Nahweinkönigin gefahren und war einfach zutiefst beeindruckt, mit was für einer Schlagfertigkeit und mit welchem Fachwissen man sich da oben auf der Bühne beweisen muss. Und da kam dann eben dieser Punkt, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch können.
Und wenn Sie denn schon mal Nahweinkönigin waren, dann haben Sie zur deutschen Weinkönigin gleich weitergemacht?
Ja, also es war alles sehr unerwartet. Ich war auch ehrlich gesagt sehr überrascht, dass es diese Wendung genommen hat. Es ist so, wenn man Gebietsweinkönigin ist, also Weinkönigin von einem Anbaugebiet, dann darf man automatisch bei der Wahl der deutschen Weinkönigin mitmachen. Die findet immer einmal im Jahr statt. Und ich bin da ganz ohne Erwartung hingegangen und hatte aber wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, weil ich auch mir diesen Druck nicht gemacht habe, ich muss das jetzt werden. Und dann hat das, ja, hat das geklappt. Und dann war ich ein Jahr deutsche Weinkönigin. Das macht man Vollzeit. Und ja, bin so durch die Welt gereist.
Weinkönigin, das wissen Sie auch, Frau Kappler, das klingt immer so ein bisschen nach Schönheitswettbewerb mit Dirndl. Sie haben uns aber erzählt, also charmant sein und gutes Aussehen schadet ganz bestimmt nicht, aber Sie haben sich ein Jahr lang auf die Prüfung vorbereitet. Man muss da wirklich zeigen, dass man über dieses Lebensmittel, über den Wein, dass man allerhand drauf hat. Was wird man denn da so gefragt? Was wollen die von einem wissen in so einer Jury für eine Weinkönigin?
Also es ist so, dass natürlich das eine Wahl der Fachleute ist. Also man hat wirklich eine Fachbefragung, sowohl als auf Deutsch als auch auf Englisch zum Thema Weinbau, Kellerwirtschaft, Weinmarketing. Man muss sich einer Blindverkostung unterziehen. Das heißt, man hat zum Beispiel 30 Sekunden Zeit, einen Wein zu beschreiben und dann zu sagen, welche Rebsorte und auch welches Anbaugebiet versteckt sich hinter dem Wein. Also man muss wirklich vom Fach sein und haben und dann muss man es auch noch schaffen, das, sag ich mal, so zu kommunizieren, ja, dass es bei den Menschen auch ankommt.
Und Sie haben einen Schluck Wein im Mund, den Sie ja dann meistens wieder ausspucken und sagen dann sofort, oh, na, Riesling mitteltrocken könnte besser sein, oder was?
Es ist natürlich schon eine Herausforderung, vor allem wenn man auf einer Bühne steht und einem ja fast 1 Million Menschen im Fernsehen zusehen.
Der SWR überträgt sowas, ne? Großes Ereignis,
Genau.
Wahl der deutschen Weinkönigin.
Genau, das ist ein großes Ereignis, also vor allem natürlich in der Weinbranche. Aber ja, wenn man dann da verkostet, dann hat man natürlich seine Erfahrung. Und ich sag mal, die Rebsorte kann ich in der Regel eigentlich immer herausfinden. Das Anbaugebiet ist natürlich nochmal schwieriger, aber ja, mit der richtigen Erfahrung und den Kenntnissen dann auch, wie sich ein Wein in einem bestimmten Anbaugebiet einfach entwickelt und gibt, da kann man durchaus auch die Herkunft rausschmecken.
Wir hatten, wenn ich das richtig erinnere, einen milden und zumindest in weiten Teilen Deutschlands sehr nassen Oktober, einen traumhaft sommerlichen September und ein lange recht kühles Frühjahr. Was sagt der Wein dazu?
Also es war eine Herausforderung dieses Jahr. Wir hatten jetzt bei uns in Weinsheim Anfang des Jahres wirklich 3 Monate, an denen es gar nicht geregnet hatte. Dann war alles sehr trocken. Dann hat es gar nicht mehr aufgehört zu regnen. Und dann wurde es wieder schön. Also das war eine große Herausforderung für die Trauben dieses Jahr. Deswegen mussten wir auch relativ zügig lesen. Es gab dann schon Schwierigkeiten, aber ich bin ganz zufrieden mit dem Jahrgang. Wir haben wirklich das Beste rausgeholt. Wir mussten natürlich viel selektieren. Also Trauben rausschneiden, die einfach von der Gesundheit uns her nicht gefallen haben. Das war natürlich mehr Aufwand, aber im Endeffekt lohnt es sich dann, wenn man dann wirklich ein gutes Glas Wein später im Glas hat.
Und warum müssen Sie ganz schnell lesen, wenn das im Frühjahr trocken war? Damit erntet man Rosinen, dann werden die Trauben wieder hochgepimpt, weil es nass ist. Warum mussten Sie ganz schnell lesen? Der September, die Lesezeit, das war doch schön.
Also durch den vielen Regen werden verschiedene Pilzkrankheiten gefördert. Es kann Fäulnis entstehen. Das heißt, der Gesundheitszustand der Trauben hat dann schnell umgeschlagen und dann musste man sehr schnell lesen, damit man die Trauben eben noch gesund nach Hause holt. Daher dieser Zeitdruck auch. Wir hatten dieses Jahr die sogenannte Essigfliege, hat ihr Unwesen getrieben, vor allem eben bei den roten Trauben. Und da muss man dann ganz schnell sein, weil man darf einfach wenig Krankheiten tolerieren, das würde dem Wein später schaden.
Also man weiß nie genau, was einen erwartet. Manchmal muss man Blitz
Nein.
ernten, dann hat man mehr Zeit, dann ärgert man sich
Ja.
im Frühjahr. Im Grunde wie beim Bauern, aber eben betont auf dieses eine Produkt, den Wein. Wo
Genau.
bleibt, Sie waren Weinkönigin, wo bleibt eigentlich der Weinkönig?
Wir haben an der Nahe dieses Jahr zum ersten Mal einen männlichen Kandidaten gehabt. Auch der Mittelrhein hat dieses Jahr wieder zwei Männer zur Wahl gehabt. Also die zwei Anbaugebiete haben das jetzt schon zugelassen. Und wir haben an der Nahe einfach erlebt, wie großartig das einfach ist und wie bereichernd das sein kann. Und ich bin der Meinung, dass das Amt der Weinmajestät nicht vom Geschlecht abhängig ist, sondern eben von der Leidenschaft für den Wein und
naja,
von
aber der Begeisterung. Die Leute wollen halt ihre Königin, ne? Ist es nicht geworden, wenn ich das richtig weiß.
Ja, aber es war sehr, sehr knapp.
Also ja. Der Weinkönig hat vielleicht im nächsten Jahr Chancen. Und klar, eine Weinkönigin ist eine Lobbyistin. Was man da so macht und auch erfährt und ob andere Länder das genauso halten oder ganz anders machen, dazu gleich mehr hier im Gespräch mit Angelina Kappler. Sie ist heute zu Gast zugeschaltet bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frau Kappler, Weinkönigin, trägt man da eine Krone?
Ja, tatsächlich. Also man wird gekrönt an dem Abend und die Krone ist natürlich schon ein langes traditionelles Symbol, hat aber auch wirklich eben viele Vorteile in der Amtszeit, weil man dadurch einfach ein bisschen auffällt. Also wenn man da auf der Weinmesse steht, die Leute nehmen einen anders wahr und man kommt auch viel einfacher ins Gespräch.
Sie sind aber eine Frau des 21. Jahrhunderts. Sie laufen doch nicht immer mit Krone durch die Gegend, wenn Sie einen Termin haben, oder?
Jetzt sowieso schon sehr lange ja nicht mehr, aber genau, es war dann gerade auf der Weinmesse war das ein gutes Symbol, um eben die Leute die Aufmerksamkeit einfach auf sich zu ziehen. Aber natürlich, wenn ich dann irgendwie Sommeliers geschult habe oder einfach einen Vortrag gehalten habe, dann habe ich auch nicht immer die Krone auf.
16.000 Winzer wollen sich vertreten fühlen aus 13 Weinanbaugebieten in Deutschland. Ein Jahr lang haben sie repräsentiert. Das ist kein Ehrenamt mehr, das ist ein Fulltime-Job, oder? In diesem Jahr?
Absolut. Also ich musste damals nach der Wahl dann auch meine Winzerausbildung abbrechen bzw. verschieben, weil ich dann wirklich rund um die Uhr unterwegs war. Also es gab wirklich Zeiten, da war ich vielleicht 2-3 Tage im Monat zu Hause und habe wirklich weit über 200 Termine in dem Jahr gehabt.
Können Sie uns ein paar besondere Erlebnisse erzählen, mit denen man vielleicht nicht so rechnet? Denn dass Sie für den Wein Werbung machen, kann man sich ja denken. Ein paar besondere Erlebnisse, die Sie vielleicht selber überrascht haben?
Also wo mein Highlight, sage ich mal, in der Amtszeit, worüber ich mich einfach auch sehr gefreut habe, war meine Reise nach Japan mit Dr. Volker Wissing. Er war damals noch unser Weinbauminister in Rheinland-Pfalz und da sind wir mit einer größeren Delegation nach Tokio geflogen und waren auch in Osaka und Kyoto und ich durfte damals eine Weinprobe halten, habe die tatsächlich auch auf Japanisch gehalten, weil ich das in der Uni gelernt hatte und das war für mich so mein schon ein sehr, sehr großes Highlight.
Das heißt, Japan ist für Sie immer ein Traumland sowieso gewesen, wenn Sie auf der Uni Japanisch ein bisschen gelernt haben, dann zieht es einen doch dahin.
Ja, definitiv. Also da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich diese Reise antreten konnte. Es war auch tatsächlich meine letzte große Auslandsreise, da ich leider der erste Pandemiejahrgang war. Das heißt, ich hatte nur eine halbe Amtszeit. Die andere Hälfte hat dann nur noch digital stattgefunden.
Weinkönigin im Homeoffice?
Ja, genau.
Das ist nicht so toll, oder?
Ja, also es bisschen war trist. Schon schade, ja, definitiv.
Wie machen das eigentlich andere Länder, Frau Kappler? Haben Sie spanische, italienische, französische Kolleginnen?
Nee, also das einzige Land, das das macht, ist wirklich Deutschland. Also das ist wirklich eine Tradition, die es irgendwie nur hier gibt. Finde es ganz spannend, dass sich das in Deutschland entwickelt hat. Das gibt es ja auch schon seit über 70 Jahren.
Wie hat sich denn diese Aufgabe verändert? Den Titel gibt es seit 1950. Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben?
Also, was gleich geblieben ist, ist natürlich die Krone. Aber alles andere hat sich sehr, sehr, sehr stark gewandelt. Also noch vor 70 Jahren musste die deutsche Weinkönigin unverheiratet sein. Es hat eine ganz große Rolle gespielt, dass man auch Winzerstochter war. Es hatte noch sehr viel eben von dieser Schublade Schönheitskönigin. Das hat sich dann aber in den letzten Jahrzehnten ganz stark gewandelt. Da hat sich auch das Outfit verändert. verändert. Also heutzutage tragen die deutschen Weinmajestäten eigentlich eher einen Business-Look, also Hose, Jackett oder ja, ganz sportlich mit Turnschuhen. Und die Aufgaben haben sich natürlich sehr gewandelt. Also man ist wirklich eine Fachfrau und ja, versucht mit der Weinbranche in Kontakt zu sein und eben die Verbraucher für das Thema Wein zu begeistern.
Man muss vielleicht auch manchmal hart im Nehmen sein. Also ich hörte von Bogenschießen im Altenheim und dann wollen alle möglichen und vor allen Dingen auch alle unmöglichen Leute ein Selfie mit der Weinkönigin. Da sind vielleicht auch allerhand schwer Weinselige drunter, die da mit ihnen unbedingt fotografiert werden sollten. Mit welchen Seiten dieses Amtes haben Sie womöglich auch gefremdelt als junge, intelligente Frau des 21. Jahrhunderts?
Ja, also es war schon manchmal nicht einfach, weil man eben sehr schnell in diese Schublade geschoben wurde, dass man irgendwie für sein Aussehen gewählt wurde. Und da musste ich mich sehr, sehr oft rechtfertigen. Also gerade wenn dann die Menschen mit mir Bilder machen wollten, habe ich immer gerne dazu gesagt, dass ich nicht hier bin, um Fotos zu machen, sondern dass man sich mit mir austauscht, dass man sich unterhält. Und ja, das war schon etwas, was mir manchmal schwer im Magen lag und wo ich dann schon auch versucht habe, sehr selbstbewusst aufzutreten und den Menschen zu zeigen, ja, dass das Gegenteil der Fall ist.
Auch mal schnippisch geworden? Man kann übrigens auch mit mir reden oder so?
Ja, so manchmal war es schon, also es kam nicht oft vor, aber ab und zu war ich schon ein bisschen entnervt. Und da kam dann, ja, ich glaube, dann habe ich manchmal vielleicht auch ein bisschen harsch mal geantwortet.
Ich gehöre zu den Banausen, die bei ein paar Weinen weiß, dass sie ihr schmecken. Aber zum Beispiel diese ganze Weinsprache ist mir komplett fremd. Also Wein im Abgang mineralisch mit Aromen von Pfirsich und Erdbeere mit Blume. Ist da nicht Hand aufs Herz? Ist da nicht auch ordentlich viel Mache da, dahinter?
Das könnte man vermuten. Also ich muss sagen, als ich damals so in das Thema Sensorik eingestiegen bin, war mir das auch alles sehr fremd. Wenn man aber dann wirklich sich lange Zeit mit dem Wein beschäftigt, dann findet man schnell heraus, dass man das tatsächlich lernen kann. Und natürlich kann man nicht definieren, dass man jetzt sagt, der Riesling, der riecht jetzt definitiv nach Pfirsich. Das ist natürlich immer ein persönlicher Eindruck. Aber man versucht, eine Sprache zu finden, in der man sich eben mit anderen Weinliebhabern austauschen kann. Und es ist schon tatsächlich so, dass man diese Aromen auch genau definieren kann für sich selber. Man kann das lernen, aber es ist eine Übungssache. Das kommt nicht über Nacht.
Okay, gekauft glaube ich Ihnen, aber allein die Formulierung im Abgang, ja, also auch einen guten Tropfen schluckt man runter. Der macht doch nicht den Abgang.
Doch, also wenn man es gibt Weine, wenn man die trinkt, dann hat man, obwohl man den Wein schon runtergeschluckt hat, ganz lange noch einen sensorischen Eindruck am Gaumen. Und das ist der Abgang. Und der kann lang sein, der kann kurz sein, der kann sehr intensiv sein. Ich glaube, das muss man einfach mal so eine Weinprobe miterlebt haben. Dann kann man sich das sehr gut vorstellen, wenn man es einfach am eigenen Leib quasi erfährt.
Angelina Kappler, Winzerin, geboren vor 29 Jahren im Badischen. Heute lebt sie in Weinsheim an der Nahe, bekannte Weingegend in Deutschland. Frau Kappler, wer ist Schnuckenack Reinhardt?
Ja, Schnuckenack Reinhardt war ein sehr guter Freund meines Opas und ein grandioser Geiger.
Und er war ein Sinti, stammt aus einer Sinti-Familie?
Genau, also
Reinhardt, wo haben Sie ihn entdeckt?
Ich habe ihn tatsächlich in Weinsheim entdeckt, auf ganz unerwartete Weise. Als ich hierher gezogen bin, bin ich natürlich durchs Dorf gelaufen und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ja, da das Geburtshaus von Schnuckenack Reinhardt steht. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, weil mein Opa war eben auch ein sehr bekannter, ja, Sinti-Jazz-Musiker. Und mit Schnuckenack Reinhardt hat er früher sehr viel Musik gemacht. Und es war schön, dass ja auch die Sinti hier in Weinsheim vertreten sind.
Haben Sie beide noch, Sie sind 29, haben Sie beide noch kennengelernt, sowohl den Opa als auch Schnuckenack Reinhardt?
Nein, leider nicht. Also mein Opa ist kurz vor meiner Geburt verstorben und deswegen kenne ich ihn leider nur aus den Erzählungen von meiner Familie.
Ich habe das so scheu gefragt, weil Ihr Großvater als Roma, als Sinti im KZ gewesen ist.
Und ja.
knapp überlebt hat. Was wissen Sie aus Ihrer Familiengeschichte über sein Schicksal?
Ja, also meine Mutter hat mir versucht, alles zu erzählen, was sie damals auch von ihrem Papa eben gelernt hat, um die Erinnerungen auch weiterzugeben, dass die nicht verloren gehen. Mein Opa war in sehr jungen Jahren in das KZ deportiert worden. Er war in mehreren KZs, unter anderem in Bergen-Belsen, aber eben auch in Dachau, und hat als einer der wenigen das KZ überlebt und ist dann aber auch später an den Folgen der Versuche, die auch mit ihm gemacht wurden, an Krebs verstorben.
Also er ist einfach in seiner Eigenschaft als Roma im KZ interniert worden und man hat ihm dann teuflischen medizinischen Versuchen ausgesetzt, einfach weil er dieser Volksgruppe, die in Deutschland, glaube ich, seit 600 Jahren lebt, angehörte.
Genau.
Wissen Sie das von Ihrer Mutter? Hat er gesprochen, was ihm widerfahren ist, oder hat er sich dann zurückgezogen und in Schweigen und in seine Musik sonst gehüllt?
Also ich muss nochmal sagen, er war Sinto, also gehört zu der Sinti-Familie, aber natürlich wurden auch ganz viele Roma in die KZs deportiert. Und mein Opa hat sehr selten darüber gesprochen, weil es einfach eine sehr traumatische Erfahrung natürlich war. Mir wurde aber immer gesagt, dass er ein sehr lebensfroher Mensch war trotz allem. Oder vielleicht auch gerade deswegen, dass er auch ein sehr großes Herz hatte, sehr oft Menschen von der Straße geholt hat und ihnen Essen und einen Platz zum Schlafen gegeben hat. Also er war trotz allem ein sehr lebensbejahender Mensch und hat viel, viel Freude ausgestrahlt.
Ihre Mutter ist Mainzerin und sie ist Sinditzer. Sie stammt aus einer Sinti-Familie, eine von 70.000 deutschen Sinti und Roma, eine anerkannte Minderheit wie die Sorben und die Friesen. Wie spiegelt sich das in Ihrem Leben, Frau Kappler, im Leben der Tochter, diese Verwandtschaft?
Also ich bin natürlich mit unserer Kultur und auch mit unserer Sprache aufgewachsen und bin da auch sehr stolz drauf. Wir sind alle sehr musikalisch tatsächlich, also das prägt so ein bisschen den Teil von meiner Mama, ihrer Familie, und das sind so die positiven Aspekte, sage ich mal. Aber ich habe leider auch sehr viel Negatives dadurch erlebt. Also ich habe schon sehr früh in der Schule leider viel Ausgrenzung und auch Diskriminierung erfahren, weil irgendwann sich das rumgesprochen hat, dass meine Mutter zu der Gruppe der Sinti gehört. Und sie hat mir immer gesagt, dass ich das nicht erzählen soll, dass ich sehr vorsichtig mit der Information sein soll, weil Menschen einen einfach sehr schnell in eine Schublade stecken. Und leider kam es dann doch irgendwann raus. Und das hat mich natürlich in meiner Kindheit und Jugend schon sehr geprägt, muss ich sagen.
Also anders als die Friesen, die so einen ganzen Naturstolz mitbringen und nach außen hin findet man das immer alles ganz süß. Und die Sorben, die ihren eigenen Kulturraum rund um Bautzen haben, haben es die Sinti offenbar immer noch sehr schwer. Wie hat sich das gespiegelt in ihrem ja doch sehr jungen Leben? Kinder, sollte man meinen, gehen doch spontan miteinander um. Also könnte ja vermuten, das ist vielleicht gar nicht so ein Problem.
Also es ist natürlich so, Kinder kommen ja nicht von alleine auf die Idee, das ist jetzt irgendwie was Schlechtes. Das kommt natürlich von den Eltern, die ihren Kindern dann wirklich teilweise auch gesagt haben, dass sie nicht mit mir spielen sollen. Und die Kinder haben das aufgefasst als etwas Negatives. Und dadurch war ich dann quasi der Außenseiter. Es wurden Witze gemacht über mich. Ich wurde eben mit dem Z-Wort auch immer beschimpft. Und das war für mich als Kind sehr, sehr schwer zu tragen, weil ich einfach auch als Kind nicht verstanden habe, warum bin ich jetzt anders, warum gehöre ich anscheinend nicht dazu. Und ich hatte einfach auch dadurch ein sehr geringes Selbstbewusstsein, ein geringes Selbstwertgefühl.
Wie hat die Familie Sie denn gestärkt?
Also meine Eltern waren natürlich immer für mich da und haben versucht, so gut es ging, mich da zu unterstützen, mir zu sagen, dass ich stolz auf meine Herkunft sein darf und dass ich mir das nicht zu Herzen nehmen soll. Oftmals habe ich ihnen das aber auch einfach nicht erzählt, was mir in der Schule so passiert, weil ich natürlich auch immer Angst davor hatte, wenn meine Eltern irgendwie dann den Lehrern Bescheid sagen, dass das dann noch schlimmer wird. Und bei meiner jüngeren Schwester war es tatsächlich so, die hatte auch sehr, sehr darunter gelitten in der Schulzeit und hat dann sogar die Schule irgendwann gewechselt.
Sie selbst sind von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt. Konnten Sie sich da noch mal, ich sag mal, neu erfinden als Mädchen? Da kannte Sie ja keiner.
Ja, absolut. Also ich habe das für mich genutzt, weil es war wirklich wie ein Neuanfang. Niemand kannte mich und das war natürlich für mich eine Chance. Und ich habe dann versucht, von Anfang an als ein sehr selbstbewusster Mensch aufzutreten, der ich im Inneren eigentlich gar nicht war, aber ja schon so ein bisschen aus einem Schutzmechanismus vielleicht heraus. Und das war natürlich für mich dann einfacher, aufgenommen zu werden. Und später hat sich das dann auch so entwickelt, dass ich dieses Selbstbewusstsein immer mehr auch annehmen konnte und habe mir dann auch zum Ziel gesetzt, Menschen ganz bewusst von den Sinti und Roma zu erzählen, wenn sie es dann hören möchten.
Was erzählen Sie denn dann?
Ich erzähle Ihnen, dass wir uns als Deutsche fühlen, dass die Sinti schon seit 600 Jahren eben hier leben und dass wir Teil der deutschen Kultur sind, auch die deutsche Kultur mitgeprägt haben, dass wir ganz normale Menschen sind, dass wir nicht in einem Wohnwagen leben, sondern ganz normal in einem Haus und zur Arbeit gehen und ja, uns von anderen eigentlich nichts unterscheidet, außer dass wir vielleicht eine andere Sprache noch sprechen. Und ja, versuche einfach die Vorurteile und diese Bilder, die in den Köpfen einfach immer noch herrschen, ja, aufzurütteln und Fragen einfach zu beantworten. Also ich merke einfach immer, die Menschen wissen sehr, sehr wenig über die Sinti und Roma, haben aber trotzdem ein ganz klares Bild vor Augen, wenn man über sie spricht.
Dann merke ich gerade, dass ich an einem Punkt sehr, sehr wenig weiß. Sie sagten, Sie sind eine Sintiza, keine Roma. Mhm. Und die Sprache, die eigene Sprache der Sinti und Roma ist mir genannt als Romanis. Oder haben die Sinti auch noch eine andere Sprache als die Roma? Weiß ich gar nicht.
Genau, also man nennt es beides Romanes, aber die Sprache der Roma unterscheidet sich schon nochmal von der Sinti. Und es gibt natürlich auch Unterschiede. Ich sag mal, die Sinti, die in Deutschland leben, sprechen ein anderes Romanes wie die Sinti zum Beispiel in Frankreich oder in Spanien. Also die, andere Sprache, die dann in dem Land herrscht, die hat natürlich die eigene Sprache stark beeinflusst. Man kann sich das so vorstellen, gerade so modernere Wörter, die vielleicht damals, als die Sinti und Roma noch in Indien gelebt haben, noch nicht existiert haben, wurden dann einfach nachträglich hinzugefügt. Oder manche Wörter sind vielleicht auch in Vergessenheit geraten. Also wenn man den Sinti zuhört, dann hat man manchmal das Gefühl, man könnte es vielleicht verstehen, auch als Außenstehender.
Angelina Kappler, begeisterte Winzerin und Sintiza, hat uns ein bisschen erzählt von Schwierigkeiten in ihrem jungen Leben, dass sie doch auf Vorbehalte stieß, weil sie zu dieser Volksgruppe gehört. Ihre Mutter, Mainzerin, hat sie dann damit vertraut gemacht. Sie haben auch von der eigenen Sprache erzählt, Frau Kappler. Ist das eine Sprache, die Sie mit Ihrer Mutter genauso selbstverständlich sprechen wie Deutsch?
Leider nicht ganz. Also durch das, dass mein Papa eben Deutscher ist und unsere Sprache, also das Romanes nicht beherrscht, haben wir zu Hause schon viel Deutsch gesprochen. Aber immer wenn wir quasi mit der Familie meiner Mama zusammen sind, dann wird Romanes gesprochen. Und sie hat mit mir als Kind auch schon immer die Sprache verwendet. Das heißt, ich verstehe die Sprache. Ich kann sie leider nicht fließend sprechen, weil mir so ein bisschen die Übung fehlt. Es war einfach für mich als Kind sehr schwierig mit beiden Sprachen und meine Mutter hat mir erzählt, dass ich als Kind irgendwann mich so ein bisschen geweigert habe, weil es mir sehr schwer fiel, die Sprachen dann auch auseinanderzuhalten und mich natürlich, sag ich mal, Kindergärtnerin nicht verstanden haben. Und da habe ich mich wohl so ein bisschen zur Wehr gesetzt, was ich jetzt leider so ein bisschen bereue.
Sie haben auch gesagt, dass es in Ihrer Familie eine eigene Kultur gibt durch die Herkunft Ihrer Mutter. Wie teilt sich die im täglichen Leben bei Ihnen mit? Worin besteht die?
Ja, also es ist natürlich jetzt nicht so, dass wir komplett anders wären, dass wir eine ganz, ganz andere Kultur hätten. Aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo ich einfach auch immer so den Unterschied zwischen der Familie meiner Mutter und der von meinem Vater sehe. Der größte Unterschied ist vielleicht diese Musik, diese wahnsinnig enge Bezug zur Musik. Jeder von uns macht in irgendeiner Form Musik, ob das Gesang ist, Gitarre oder Geige. Also, und auch bei Familientreffen wird sehr oft miteinander musiziert. Und auch dieser Familienzusammenhalt ist ein bisschen ein anderer. Er ist sehr, sehr innig, was natürlich so der Geschichte der Sinti und Roma geschuldet ist. Man musste immer zusammenhalten, um sich nach außen hin auch, sage ich mal, zu verteidigen, abzugrenzen. Und das ist mir als Kind schon immer aufgefallen, dass das bei meiner Mama ihrer Seite schon noch mal ein bisschen stärker einfach ist.
Und gleichzeitig lebt man es parallel. Ihre Mutter ist Mainzerin, Sie sind jetzt Weinsheimerin und waren vorher aus einem kleinen Dorf im Badischen, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Also das läuft so organisch ineinander.
Genau, das gehört irgendwie zusammen. Also ich habe mich da auch nie als sehr anders kulturell empfunden. Also wir fühlen uns alle als Deutsche, aber natürlich ist da so, ja, sag ich mal, ist man schon auch ein bisschen stolz darauf, dass so manche Dinge ja einfach noch ein bisschen außergewöhnlich vielleicht sind, was das angeht. Ja.
Sie versuchen es ja auch zusammenzubringen in Ihrer Arbeit, denn die begeisterte Winzerin hat einen Wein kreiert namens Nevo. Verspricht Nevo, ein guter Jahrgang zu werden?
Ja, also er ist quasi schon fertig. Also der war jetzt viele, viele Monate im Holzfass gelegen, im Barrique-Fass. Und wird im kommenden Frühjahr wieder abgefüllt. Der letzte Jahrgang Nevo ist tatsächlich seit, ich glaube, Anfang letzter Woche ausverkauft.
Und warum heißt Nevo Nevo?
Also Nevo kommt auch aus unserer Sprache, aus dem Romanes, bedeutet Neues oder Neuanfang. Und es war mein erster Wein, den ich quasi komplett selbst kreiert hatte. Und meine Idee war, meine eigene Herkunft und die Herkunft des Weines miteinander in Einklang zu bringen. Und fand es sehr schön, dem Ganzen einen Namen auf unserer Sprache zu geben. Und ich sammle mit diesem Wein eben auch Spenden. 2 Euro pro Flasche für Bildungsprojekte für junge Sinti und Roma. Mhm. Und das war jetzt schon der zweite Jahrgang quasi.
Wein ist was Schönes, macht aber auch viel Arbeit. Sie haben vorhin unterschieden zwischen der Keller- und der Draußenarbeit. Was ist denn zum Beispiel bei der Kellerarbeit eigentlich zu tun? Also wenn der Wein erstmal im Fass ist, geht er dann nicht einfach bis zur Abfüllung gemütlich vor sich hin?
Nein, tatsächlich leider nicht. Also es wäre schön, wenn es so einfach wäre.
Das klingt nach schön wär's.
Ja, genau. Also es gibt ganz, ganz viel Arbeit im Keller. Also wenn der Most, sag ich mal, von der Kelter läuft und dann eben im Tank die Gärung vollzieht. Die Gärung dauert nur circa 2 Wochen. Dann ist die abgeschlossen. Und dann muss der Wein erstmal ruhen, dann setzt sich die Hefe ab, dann wird der sogenannte Abstich gemacht. Das heißt, man trennt dann die Hefe vom Wein und dann gibt es verschiedene Filtrationsschritte, die man durchlaufen muss, damit der Wein eben stabil wird und auch eben diese schöne klare Farbe bekommt. Und dann muss man natürlich ständig verkosten, um die Entwicklung des Weines zu begleiten, um den Wein so ein bisschen zu steuern, zu begleiten und zum Schluss eben auch die Verschnitte herzustellen. Also es gibt von eigentlich das ganze Jahr über Arbeit im Keller. Aber die größte Arbeit ist das Putzen, würde ich behaupten.
Und was ist die döfste Arbeit für eine Winzerin? So eine Arbeit, wo Sie vielleicht jedes Mal wieder denken, naja, ist ein schöner Beruf, muss ich mir jedes Mal neu sagen, denn das ist jetzt hier echt hart. Gibt es so eine Arbeit auch, die Sie gar nicht mögen?
Ja, definitiv. Und zwar abfüllen. Also Wein abfüllen, ich glaube, ich kenne auch niemanden, der das gerne macht. Das ist einfach sehr anstrengend. Da steht man wirklich 10 Stunden am Band und muss die Flaschen aufs Band stellen. Dann werden die Flaschen gefüllt und dann muss man sie wieder in den Karton tun, den Karton zukleben, Paletten stapeln. Also es ist eine sehr eintönige Arbeit.
Sehen Sie, und ich hätte jetzt gedacht, in der Steillage hochkraxeln wie so ein halber Bergsteiger, also insbesondere die Moselwinzer können da ja ein Lied von singen, die so ganz steile Lagen haben, dass man da einfach vielleicht irgendwann mal aussagt, also Bergsteigerin wollte ich eigentlich nicht werden und jetzt bin ich es fast.
Ich liebe das eigentlich sehr. Also ich finde, das ist immer so eine Herausforderung. Es ist natürlich sehr anstrengend, aber irgendwie ist man danach einfach auch so glücklich und ausgeglichen, wenn man nach Hause kommt.
Angelina Kappler hat uns viel erzählt von Ihrem Wein, von Ihrer Herkunft als Zintitza. Und ich wollte Sie fragen, haben Sie vielleicht Lust auf ein kleines Spiel am Schluss?
Aber immer doch.
Ich habe ja schon mich geoutet, dass ich zwar gern ein Glas Wein trinke, aber nicht viel Ahnung habe. Können Sie mir zwei, drei Fragen stellen und dann einen Wein empfehlen, der für mich passt? Geht das?
Ja, klar. Ja, absolut.
Machen Sie
trinken
mal.
Trinken Sie denn eher, ja, ich fange direkt an. Trinken Sie eher was Weißes, eher was Rotes oder eher Rosé?
Eher was Weißes. Ist
das eine Präferenz?
Eher was Weißes,
okay. Mhm. Soll es sehr fruchtig sein oder lieber ein bisschen dezenter?
Lieber dezenter.
Lieber dezenter und so ein bisschen Restsüße, also so ein bisschen was Süßes dabei, oder darf es schön trocken sein und auch mit ein bisschen Säure?
Ich habe es eher furztrocken.
Okay, dann würde ich mal behaupten, sind wir beim Riesling gelandet.
Okay, wird ausprobiert und ich gebe dann bei Zeiten mal laut, ob es geklappt hat. Frau Kapper, ja. jetzt frage ich es doch. Trinken Sie als nicht mehr amtierende deutsche Weinkönigin auch manchmal ein herzhaftes Bier?
Absolut. Ich liebe Bier sehr arg sogar. Also auch gerade so die Craft-Bier-Szene, da bin ich sehr zugewandt.
Das haben jetzt alle Weinliebhaber, die Sie mal gewählt haben, nicht gehört. Haben Sie selbst einen Lieblingswein?
Nein, tatsächlich nicht, weil ich liebe diese wahnsinnige Vielfalt. Man könnte ja theoretisch jeden Tag was anderes probieren. Und das gefällt mir so am Wein, dass man immer wieder überrascht wird. Und ja, deswegen ist das meine Lieblingssorte, die Vielfalt.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht zu viel abfüllen müssen und dass es Ihnen
Danke.
Ein ganzes Leben lang Freude macht.
Das ist ganz lieb. Vielen Dank.